الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد الله تعالى hat im Koran viele Ayat auf seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt und darin uns mitgeteilt, was für uns wichtig ist in unserem diesseitigen Leben und für unser jenseitiges Leben. Und diese Ayat, über die spricht Allah Ta'ala im Koran selbst. Das heißt, er erzählt uns über das Buch. Er erklärt uns, wie dieses Buch aufgebaut ist. Er erklärt uns, diese Ayat teilen sich an. Sie unterteilen sich in verschiedene Arten. Das heißt, Allah Ta'ala erklärt uns eigentlich, wie wir dieses Buch zu verstehen haben. Zum Beispiel am Anfang von Suratu Ali Imran, auf der ersten Seite, da sagt Allah Ta'ala, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ Er ist derjenige, der auf dich das Buch herabgesandt hat. Das heißt, Allah Ta'ala spricht Muhammad sallallahu alaihi wasallam an und sagt, er, das heißt Allah Ta'ala, ist derjenige, der auf dich das Buch herabgesandt hat. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ Von ihm, das heißt von diesem Buch, sind Ayat, das heißt Verse, eine Ayah ist eigentlich im Arabischen ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ein deutliches Zeichen. Ein Wunder in dem Sinne. Das ist auch eine Ayah. Die Ayat von den Propheten, das sind die Wunder. Die Ayat, mit denen sie gefestigt wurden, mit denen ihre Botschaft bestätigt wurde. Die heißt noch Ayat. Ayatul Rusul. Das heißt, eine Ayah, ja, ist eigentlich ein Zeichen. Und ist eigentlich etwas, das auf die Aufrichtigkeit dieses Propheten hindeutet und auf den Wahrheitsgehalt dieser Botschaft. Und Allah Ta'ala hat jede einzelne Ayah im Koran als Ayah bezeichnet. Das heißt, das sind alles Ayat. Allah Ta'ala sagt aber, Minhu Ayatum Muhkamat. Von ihm, von diesem Buch, das heißt, ein Teil davon sind Ayat, die Muhkamat sind. Muhkam. Was heißt Muhkam? Die Araber sagen, wenn du zum Beispiel einen Pflock ein Holz in die Erde steckst, wenn du es in die Erde rammst, wenn sich das zum Beispiel bewegt, ja, das heißt, es ist nicht fest gegründet, das bewegt sich hin und her. Es kann durch den Wind umgeworfen werden, es kann durch eine leichte Kraftausübung gleich zerbrochen werden oder umgeworfen werden, es ist nicht fest gegründet im Boden. Und dann sagen die Araber, ahkamtuhu, ahkamtuhu, das heißt, ich habe es befestigt. Das heißt, du hast mit deinem Hammer zum Beispiel so oft oben drauf geklopft, draufgehaut, bis dieser Pfahl ganz tief in der Erde ist und sich keinen Millimeter mehr sozusagen bewegt. Also er ist fest gegründet. Erst jetzt kannst du ein Haus drauf bauen. Erst jetzt kannst du eine Struktur errichten. Und das Ding, die Sache, die so befestigt wurde, die heißt Muhkam. Das heißt befestigt. Sehr fest gemacht, sodass sie sich nicht bewegen kann. Im Gegensatz zu einer Sache, die hin und her schwankt und nichts tragen kann. Und Allah Ta'ala sagt über dieses Buch, von ihm, also von dem Buch, sind Ayat, also Verse, solche Zeichen, die sind Muhkamat, Muhkama, die sind fest gegründet. Minhu Ayatum Muhkamatun. Und dann beschreibt er diese Ayat. Er sagt, Hunna Ummul Kitab. Sie sind Ummul Kitab. Sie sind also Al-Umm von dem Buch. Was heißt Al-Umm? Umm, das haben wir schon früher gehört, Al-Umm ist im Arabischen, wird für verschiedene Dinge verwendet. Zum Beispiel für die Mutter. Die Mutter ist Al-Umm. Ummi ist meine Mutter zum Beispiel im Arabischen. Warum verwenden die Araber das dafür und für was verwenden sie das noch? Sie verwenden das zum Beispiel für etwas, was der Ursprung von einer anderen Sache ist. So wie die Mutter, von der Mutter kommt das Kind. Und deswegen ist sie Al-Umm. Aber die Araber bezeichnen auch andere Dinge als Umm. Und Allah Ta'ala nennt hier diese Ayat, diese festgegründeten, die du nicht bewegen kannst, mit denen du nicht herumspielen kannst, die nennt er Ummul Kitab. Die Gelehrten sagen, daraus kann man verstehen, sprachlich gesehen, dass im Grunde die Bedeutungen des Koran auf diese Ayat zurückgehen. Das heißt, das sind die deutlichen, wenn du so willst, die eindeutigen Ayat. Diese Ayat sind fest gegründet, warum? Weil sie eindeutig sind. Sie haben nicht mehr als eine Bedeutung. Ihr wisst, in der Sprache ist das so, dass ein Wort verschiedene Bedeutungen haben kann. Speziell in der arabischen Sprache ist das so, es gibt manche Worte, die haben zig Bedeutungen, etliche. Es gibt sogar in der arabischen Sprache einige Worte, die eine Bedeutung haben und das Gegenteil dieser Bedeutung auch. In einem Wort ist das Wort und sein Gegenteil. Das heißt, es gibt viele Bedeutungen. Wenn du so ein Wort hast, kannst du es natürlich so und so verstehen. Das ist mehrdeutig. Aber Allah Ta'ala sagt über diese Ayat, die sind nicht so. Und deswegen wird das auch oft so erklärt. Es wird erklärt mit die eindeutigen Ayat. Hunna Ummul Kitab. Wir werden noch sehen, warum und wie treffend eigentlich diese Formulierung ist, dass diese Ayat hier Ummul Kitab genannt werden. Das heißt eigentlich der Ursprung, yani zu dem die anderen Ayat sozusagen zurückkehren. So wie Kinder sich zu anderen, zu ihrer Mutter zurückbesinnen. Wenn du wissen willst, woher das Kind kommt, wenn du es kennen willst, dann wirst du seine Abstammung nachverfolgen. Du wirst schauen, wer sind die Eltern und wer sind ihre Eltern. Und dann kennst du diesen Menschen, weißt du, wer er ist, von wo er kommt und so weiter. So wie die Menschen wollen ja wissen, woher komme ich, das beschäftigt sie unheimlich, wer sind meine Eltern. Und wenn sie das nicht wissen, dann nagt das ihr ganzes Leben lang an ihnen und sie sind aufgewühlt. Viele Menschen sind so. Ummul Kitab, das heißt diese festgegründeten Ayat, das ist der erste Teil. Hunna Ummul Kitab. Wa ukharu mutashabihat. Und andere, das heißt es gibt andere, abgesehen von diesen Muhkamat, gibt es mutashabihat. Andere, Allah Ta'ala sagt, es gibt die und es gibt die anderen Verse. Was sind die? Mutashabihat. Mutashabihat. Was heißt Mutashabihat? Mutashabihat heißt eigentlich Yushbihu ba'duhu ba'da. Das heißt, eine Sache, Mutashabih, ja, zwei Dinge oder mehrere Dinge sind Mutashabih, ja, das heißt, zwischen ihnen ist ein Shabah. Zwischen ihnen ist eine Ähnlichkeit. Und was heißt das in der arabischen Sprache? Die arabischen Worte, die haben zwar oft verschiedene Bedeutungen, aber die Bedeutungen gehen meistens auf eine Wurzel zurück. Zum Beispiel Mutashabih, das heißt, es ähnelt einander. Mehrere Dinge ähneln einander. Aber es heißt doch, dass etwas unklar ist. Und dass etwas nicht eindeutig ist. Warum? Weil wenn du schon zum Beispiel drei Dinge hast vor dir und jedes ähnelt dem anderen, dann kannst du sie nicht genau auseinanderkennen. Du weißt nicht genau, ist das jetzt das eine oder das andere? Und manchmal scheint es dir, als würden die sich vermischen. Das heißt, die sind Mutashabih, die ähneln einander. Die sind Mutadakhila sozusagen, wenn zwei Dinge oder mehrere Dinge, die gehen ineinander. Du kannst sie nicht mehr genau unterscheiden. So wie ein Mensch, der zum Beispiel mit seinen Augen etwas sieht. Das Auge hat eine gewisse Auflösung. Das heißt, eine gewisse Sehschärfe. Wenn du zwei Punkte irgendwo dort auf die Wand malst, du machst zwei Markierungen, und dann entfernst du dich so und so weit, dann kannst du die zwei Punkte unterscheiden. Aber irgendwann kannst du sie nicht mehr unterscheiden. Das heißt, deine Sehschärfe reicht nicht aus. Du kannst die zwei Dinge nicht mehr unterscheiden. Sie sind ähnlich und sie fließen ineinander über. Und genauso ist es mit diesen Ayat. Diese Ayat, Allah Ta'ala nennt sie, wa ucharu mutashabihat. Und andere gibt es in dem Buch, die sind mutashabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ. Und jetzt erklärt Allah Ta'ala die Menschen, er beschreibt die Menschen in Bezug auf diese Ayat. Das heißt, die Menschen kannst du auf verschiedene Arten unterscheiden. Du kannst sie auf verschiedene Arten einteilen. Wenn du sie von der Hinsicht betrachtest, sind sie zum Beispiel so und so und so. Und wenn du sie von einer anderen Hinsicht betrachtest, kannst du sie anders einteilen. Aber Allah Ta'ala will sie jetzt beschreiben in Bezug auf diese Ayat. Wie verhalten sie sich in Bezug auf diese Ayat? Die Menschen haben jetzt diese beiden Arten von Ayat vor sich. Sie haben diese beiden Arten von Versen vor sich. Wie verhalten sie sich? Allah Ta'ala sagt, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ. Und was diejenigen, das heißt diejenigen Menschen betrifft, die in ihren Herzen Seir, also Abweichung haben. Was die Menschen betrifft, die in ihren Herzen Abweichung haben, das heißt, Allah Ta'ala hat jetzt die erste Gruppe von Menschen beschrieben. Die haben jetzt diese Ayat in der Hand. Da ist das Buch, ein Teil von dem Buch sind fest gegründete, eindeutige Ayat, mit denen kannst du nicht spielen. Die haben nur eine Bedeutung. Und andere, die sind Mutashabihat, die sind unklar. Für die Leute sind sie unklar. Und sie können nicht genau unterscheiden, sie wissen nicht genau, was es heißt. Sie haben mehr als eine Bedeutung. Sie können das bedeuten, aber können auch noch etwas anderes bedeuten. Woher weißt du jetzt, was die richtige Bedeutung ist? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigt. Woher weißt du das? Und da gibt es jetzt diese Menschen, die haben Abweichung in ihren Herzen. Das ist die erste Gruppe. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ. Und was diejenigen betrifft, die diese Abweichung in ihren Herzen haben, so folgen sie dem, was in dem Buch Mutashabih ist. Das heißt, diejenigen, die eine Krankheit im Herzen haben, diese Abweichung ist natürlich eine Krankheit. Das Herz ist krank. Dieses kranke Herz, das will in Wirklichkeit die falsche Bedeutung. Es will diese Ayat, die mehr als eine Bedeutung haben, so auslegen, dass möglichst immer die falsche Bedeutung rauskommt, nicht die richtige. Das ist die Krankheit. Weil sie begehren irgendwas. Diese Menschen begehren irgendwas. Sie wollen irgendwas. Sie verfolgen irgendeinen anderen Zweck. Sie wollen nicht die Wahrheit. Sie wollen nicht wirklich die Aussage der Ayat kennen. Sie wollen eigentlich nur die Ayat für sich gebrauchen oder missbrauchen. Deswegen legen sie so aus, nach ihren Neigungen. Das sind die Menschen, die diese Abweichung haben. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Was wollen sie davon? اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Also genau das, was ich jetzt bedeutungsmäßig beschrieben habe. Sie wollen in Wirklichkeit die Fitna. Sie wollen es auslegen. Sie wollen es irgendwie auch verdrehen. Das heißt, Allahu Ta'ala beschreibt uns eigentlich im Buch, wie dieses Buch aufgebaut ist. Ihr seht, das ist eine Anleitung eigentlich. Das ist eine Anleitung. Und das sind Hinweise, wie das Buch zu verstehen ist. Es ist interessant, wie die Menschen sich aus den Ayat und aus dem Koran eigentlich das heraussuchen, was für sie angenehm ist, und wie sie eigentlich genau dieser Vorgehensweise, der richtigen Vorgehensweise, zuwiderhandeln. Was wäre das Richtige? Du hast jetzt zum Beispiel eine Ayah, die hat zwei Bedeutungen. Nehmen wir zum Beispiel ein Wort. Ein Wort hat zwei Bedeutungen, ein einzelnes Wort. Du kannst also diese Ayah so verstehen oder so, je nachdem, wie du das Wort auslegst. Wie hast du es jetzt zu verstehen? Das ist die Frage. Und das verstehst du, wenn du den Koran liest. Die Gelehrten haben es natürlich auch erklärt, aber du brauchst eigentlich nicht die Erklärung der Gelehrten dafür, weil es ist ganz klar. Und das werden wir auch gleich an einem Beispiel sehen. Du brauchst eigentlich nur eine ganz einfache Regel befolgen. Und zwar, wenn Allah Ta'ala etwas in einer Ayah gesagt hat, und es kann dies oder jenes bedeuten, dann musst du suchen nach einer anderen Ayah, wo die Sache eindeutig erklärt wurde. Und dann musst du die eine Ayah zur anderen zurückbringen. Das heißt, du musst sie zurückführen, so wie zum Ursprung. Und was sind diese anderen Ayat? Die sind Ummul Kitab. Das sind die Muhkamat, die festgegründeten Ayat, die eindeutigen. Wenn du also etwas Mehrdeutiges hast, dann musst du es zurückbringen zu dem Eindeutigen. Und das ist das, was die Gelehrten sagen. So ist die Regel. Al-Mutashabihat turja'u ilal Muhkamat. Das heißt, diese mehrdeutigen Verse, die werden zurückgebracht zu den eindeutigen Versen. Dort werden sie sozusagen verglichen. Und dann stellt sich die richtige Bedeutung heraus. Und das zeigt sich sehr deutlich an einer Geschichte, die Ibn Hisham, rahimahullahu ta'ala, in seiner Sirah Ibn Hisham, erwähnt. Erzählt die Geschichte von einer Delegation. Eine Delegation von den Christen, von Najran. Najran, das war ein Ort. Also diese Christen von Najran, die haben eine Delegation entsandt zu den Muslimen. Und dann hat Ibn Hisham gesagt, sie wollten beweisen, dass ihre Aussage, Allah ist einer von dreien oder der dritte von dreien, dass das die Wahrheit ist. Das wollten sie beweisen, sie wollten einen Beweis dafür bringen. Und das ist eigentlich genau so, wie er das hier sagt, wie es auch im Koran steht. Das heißt, der Wortlaut ist vom Koran, weil im Koran, in Surat al-Ma'idah steht, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Es haben diejenigen Kufr begangen, die gesagt haben, Allah ist der dritte von dreien. Das heißt, Allah Ta'ala ist einer von dreien. Er ist einer, aber gleichzeitig drei, und die drei sind gleichzeitig einer und so weiter. Wir kennen die ganze Geschichte, die sogenannte Trinitätslehre bei den Christen. Drei ist gleich eins und eins ist gleich drei. Diese Christen, die hatten diese Idee. Und das zeigt uns, natürlich sehen wir das schon am Koran, weil im Koran wird diese Ansicht auch erwähnt, dass die Menschen zu dieser Zeit, das heißt Jahrhunderte nach der Zeit des Propheten Isa a.s., also nach Jesus, dass es unter den Christen Leute gab, die gesagt haben, Allah ist einer von dreien. Das heißt, die diese Trinitätslehre schon vertreten haben. Auch wenn es nicht alle waren, aber das war vorhanden, wie wir es im Koran lesen. Diese Menschen, diese Christen, kamen jetzt zu den Muslimen und sagten ihnen, was war der Beweis? Also mit was wollten sie ihnen zeigen? Was war das Argument, was sie gegen die Muslime sozusagen in die Waagschale werfen wollten? Sie haben ihnen gesagt, bei euch im Koran, bei euch Muslimen im Koran, da steht ja, dass Allah Ta'ala sagt, خَلَقْنَا وَقَضَيْنَا und so weiter. Das heißt, Allah sagt im Koran, wir haben erschaffen und wir haben bestimmt und wir haben festgelegt und wir haben befohlen und so weiter. Also kamen die Christen und sagten, schaut, bei euch im Koran steht ja wir. Und wenn Allah nur einer wäre, dann hätte er gesagt, ich habe erschaffen. Er hätte gesagt, qadaytu wa khalaqtu und so weiter, wa amartu. Er hätte gesagt, ich habe erschaffen und ich habe bestimmt und ich habe vorgeschrieben. Aber das hat er nicht. Oder das hat er teilweise nicht. Er hat in diesen Ayat, hat er gesagt, und das ist das Interessante, in diesen Ayat hat er das Wort nahnu verwendet. Das heißt, wir. Manchmal sagt Allah Ta'ala also, er hat etwas gemacht, und manchmal sagt er, wir haben etwas gemacht. Also manchmal sagt er es in der ersten Person, spricht von sich selbst, und manchmal spricht er von sich selbst als wir. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet dieses wir? Also dieses Beispiel zeigt eigentlich sehr genau, was diese Ayat al-Muhkamat sind, das heißt diese festgegründeten, eindeutigen Ayat, und was die Mutashabihat sind. Das heißt, die Ayat, die mehrdeutig sind. Allah Ta'ala wollte, dass das Buch so aufgebaut ist. Diese Ayat, wo steht Nahnu, also wir, das sind Mutashabihat. Insofern, dass das Wort Nahnu, das Wort wir, hat in der arabischen Sprache mehr als eine Bedeutung. Es heißt nämlich wir, das heißt, jemand spricht in Form einer Gruppe, das heißt für eine Gruppe. Das Wort heißt in der arabischen Grammatik, wird das so beschrieben, das Wort derjenigen, die sprechen. Das heißt, einer Gruppe, die sprechen von sich in der Mehrzahl. Die sagen also wir, das ist klar, das gibt es in jeder Sprache und so weiter. Und dann gibt es aber noch eine andere Bedeutung, nämlich, dass eine einzelne Person von sich spricht, aber den Plural verwendet, das heißt die Mehrzahl. Er spricht von sich selbst und sagt wir. Und das gibt es auch in verschiedenen Sprachen, das gibt es auch in der deutschen Sprache. Und das heißt Majestätsplural. Dieser Majestätsplural, das bedeutet, eine Person spricht von sich selbst in der Mehrzahl mit was für einem Ziel, was ist der Sinn dahinter? Das ist jemand, der sozusagen mächtig ist und jemand, der ruhmreich ist und das herausstellen will in der Ansprache. Und deswegen haben die Könige hier, weil sie sich eingebildet haben, großartig zu sein und mächtig, auch wenn sie bei Allah nur Staub sind, sie haben von sich gesprochen, wir tun dies. Und die Menschen haben sie auch so angesprochen, hier zum Beispiel österreichischen Kaiser und so weiter, eure Majestät, wie geht es euch? Das heißt, das ist der Majestätsplural. Also, wir haben ein Wort, das hat zwei verschiedene Bedeutungen. Es heißt entweder wir, das heißt wir drei zum Beispiel, oder es heißt ich, aber ich spreche von meiner Person als wir, also in der Mehrzahl. Und Allah Ta'ala hat das gemacht. Allah Ta'ala hat jetzt in einigen Ayat hat er das Wort wir verwendet und in einigen Ayat hat er aber das Wort ich verwendet. Wie kannst du also jetzt richtig verstehen, was mit dem Wort wir hier gemeint ist? Entweder es ist das eine gemeint und die Christen haben recht, oder es ist das andere gemeint und die Christen haben Unrecht. Was machst du also? Du wendest die Regel an. Du nimmst die Mutashabihat, die mehrdeutigen Ayat, und führst sie zurück zu den eindeutigen Ayat. Du bringst sie zurück, du bringst sie zurück zu Ummul Kitab. Ummul Kitab, da sagt Allah Ta'ala zum Beispiel im Koran, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Sprich, er ist Allah, ein Einziger. Allahu Samad. As-Samad, ja, auch wenn das jetzt schwer ist, das zu übersetzen, das drückt im Grunde genau dasselbe aus. Das heißt, dass er fi muntahal kamal, das heißt, dass er perfekt ist, dass er allmächtig ist und dass es neben ihm niemanden gibt, der ihm ebenbürtig ist und dass man alle Anordnungen von ihm zu empfangen hat. Das heißt, so wie ein Sayyid, ja, das heißt, ein Führer beziehungsweise jemand, der ganz oben ist, der die Befehlsgewalt hat. Jemand, der sagt, was zu tun ist. Und der Sayyid, der ganz oben steht, neben dem niemand anderer steht. Das heißt, wenn er etwas sagt, dann brauchst du gar nicht mehr woanders hinschauen, links und rechts und so weiter, weil die Sache ist erledigt. Das heißt es. Und Allah Ta'ala ist so. Und das sagt Allah Ta'ala immer wieder im Koran. Das heißt, es gibt etliche Ayat, wo Allah Ta'ala das sagt. Allah Ta'ala sagt ja sogar im Koran, wie wir jetzt gehört haben, dass diejenigen Kufr begangen haben, die sagen, Allah ist der dritte von dreien. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Das heißt, im Koran selbst steht eindeutig, dass diese Idee Kufr ist. Und diese Christen, glaubt ihr, dass diese Christen das nicht wussten? Die wussten zwar, dass im Koran steht, dass Allah Ta'ala manchmal sagt, wir haben die Himmel und die Erde erschaffen. Das wussten sie schon. Und dass er gesagt hat, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ und so weiter. وَقَضَيْنَا, das hat er auch, das wussten sie auch. وَأَمَرْنَا und so weiter. Das heißt, sie wussten diese Dinge. Also was sie interessiert hat, das wussten sie schon. Aber das, was jedes muslimische Kind eigentlich weiß, nämlich قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, das haben sie noch nie gehört. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, die Eier gibt es auch. Das ist was Neues. Dass die Muslime über sie sagen, dass sie Kufr begehen mit ihrer Dreifaltigkeit, das haben sie auch noch nie gehört. Haben noch nie gehört, dass das im Koran steht. Ajib, oder? Natürlich haben sie es gehört. Und sie wussten ganz genau, dass das dort drinnen steht. Sie kannten also die Muhkamat. Und so sind die Menschen heute auch. Und zu jeder Zeit. So sind die Menschen, die den Seich in ihren Herzen haben. Sie haben vor sich die Muhkamat und sie haben vor sich die Mutashabihat. Allah Ta'ala hat das zu einer Prüfung für sie gemacht. Was machen sie? Sie wählen die Mutashabihat und beißen sich daran fest. Sie halten fest, krampfhaft daran fest. Und können nicht mehr loslassen. Warum? Weil wenn sie loslassen, dann kommt heraus, dass sie im Unrecht waren. Oder sie verlieren irgendetwas von ihren Dunya-Angelegenheiten, von ihren diesseitigen Bedürfnissen, die ihnen so wichtig sind. Ruhm, Ehre, Ansehen, Stellung bei den Menschen und so weiter. Geld, Einfluss, Macht. All diese Dinge. Deswegen klammern sie sich an diese Ayat. Und viele Leute, die sich heute Muslime nennen, und auch viele, auch Menschen, die heute Muslime sind, machen natürlich auch Ittiba'ul Hawa in dieser Sache. Du kannst das alles nicht nur so weit spielen bis zum Kufr, bis du schließlich im Kufr landest. Das heißt, bis du schließlich den Islam endgültig verlässt. Das kann auch ein Muslim, kann Ittiba'ul Hawa machen, das heißt, er folgt seinen Neigungen, und in irgendeiner Gesetzmäßigkeit redet er sich ein, dass irgendeine Ayah das bedeutet. Oder dass ein Hadith, ein Ausspruch des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dies oder jenes bedeutet. Und er ist nicht bereit nachzusehen, ob es vielleicht einen anderen Hadith gibt. Oder eine andere Ayah, die das eindeutig erklärt. Oder er kennt es, aber er redet sich irgendwas ein, um an dem anderen festzuhalten. Weil er Krankheit hat in seinem Herzen. Diese Krankheit kann mehr oder weniger sein. Es kann so weit gehen, dass du das machst, um Kufr zu begehen, um den Koran abzulehnen, um kein Muslim zu sein, um dich Allah Ta'ala nicht zu unterwerfen. So weit kann es gehen, natürlich. Und es gibt Leute, die Muslime sind, die nicht so weit gehen, aber ihren Neigungen folgen. Und es gibt Leute, die sich natürlich auch Muslime nennen, aber keine Muslime sind, und die auch solche Ayat heranziehen für sich. Wir sehen also, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, was Allah Ta'ala hier erklärt. Und dass es eigentlich in sehr eindrucksvoller und deutlicher Art und auf kürzestem Platz sozusagen im Koran erklärt wurde. Auch wenn es an anderen Stellen wiederum erklärt wurde. Und deswegen bitte ich Allah Ta'ala am Ende dieses ersten Teils der Khutbah, dass er uns von denjenigen sein lässt, die immer den Muhkamat folgen und nicht den Mutashabihat. Und dass er uns von denjenigen sein lässt, die daran arbeiten, ihr Herz immer zu reinigen von den Krankheiten, die sich darin befinden. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Wir haben jetzt gesehen, wie Allah Ta'ala im Buch erklärt, wie das Buch eingeteilt ist. Und natürlich ist das nicht die einzige Ayah, wo Allah Ta'ala eigentlich solche Regeln erklärt. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns erklärt, wie wir den Koran eigentlich zu verstehen haben. Und das ist ein interessanter Aspekt, das ist eine interessante Sache. Weil eigentlich in dem Buch, das Buch ist ja auch ein Rechtsbuch, das ist eine Rechtsgrundlage für das islamische Recht. Und das erklärt uns, wie wir zu leben haben, wie wir leben sollen, wie wir uns gut verhalten sollen und wie wir uns eben nicht schlecht verhalten sollen. All das. Allah Ta'ala erklärt uns sozusagen, wie wir das verstehen sollen, auch in Zukunft, nach Jahrhunderten, nach vielleicht einem Jahrtausend oder mehr. Weil die Gesellschaften ändern sich, die Zeiten ändern sich, die Menschen ändern sich. Allah Ta'ala hat sozusagen einen eigenen Kodex in das Buch gelegt, damit du verstehen kannst, wie dieses Buch zu lesen ist. Und wenn wir uns allein diese Sache vergegenwärtigen, nur von dieser einen Ayah, nur dieser einzelne Vers, überleg mal, und die Nicht-Muslime sollten überlegen, wenn sie sowas hören, nenn mir ein Buch, und überhaupt eins, das vor 1400 Jahren geschrieben wurde, aber nenn mir irgendein Buch von einem Menschen, der so geredet hat, der so gesprochen hat. Er ist derjenige, der das Buch auf dich herabgesandt hat. Von ihm sind festgegründete Ayat und andere Mutashabihat, sich einander ähnelnde. Und diejenigen, die in ihren Herzen Krankheit und Abweichung haben, folgen den Mutashabihat und so weiter. Wer redet so? Welcher Mensch redet so? Kein Mensch redet so. Wer gibt dir eine Anleitung in dem Buch, wie du das Buch liest? Wer sagt dir, ich gebe euch jetzt ein Buch. Das ist ein Buch, ist ein Physikbuch. Ja? Und ihr müsst das Buch so lesen. Ich habe manche Sätze davon so gestaltet. Manche habe ich aber anders gestaltet. Diejenigen, die Krankheit im Herzen haben, die werden dem einen Teil folgen. Diejenigen, die nicht Krankheit im Herzen haben, werden dem anderen Teil folgen. Wer redet so? Und wer leitet überhaupt, wer leitet überhaupt einen Vers so ein? Er ist derjenige, der das Buch auf dich herabgesandt hat. Wer redet so? Und das ist der Punkt. Im Koran, manche Menschen suchen krampfhaft, nennen sich Muslime, suchen krampfhaft nach irgendwelchen Beweisen, die dann allen Menschen beweisen, der Koran ist, das ist die Wahrheit und da ist ein Beweis, es fängt auf einmal zu leuchten an und schwebt empor und so weiter. Wir haben das einmal gehört, ich habe darüber Vortragsreihe über die Meinungsunterschiede gehalten, da haben wir auch diese Ayat gehört, dass Allah Ta'ala eigentlich gesagt hat, dass die Kuffar das verlangen. Kuffar verlangen, dass du emporschwebst und dann von oben, also du Muhammad sallallahu alaihi wasallam sollst in den Himmel schweben, dann von oben, dann werden wir dir noch immer nicht glauben. Wenn du emporgeschwebt bist zum Himmel, dann werden wir dir noch immer nicht glauben. Dann musst du erstmal ein Buch für uns persönlich herunterschicken. Dann können wir weiterreden. Das heißt, selbst wenn, dann würden sie auch nicht glauben. Aber du siehst, dass Allah Ta'ala dieses Buch so gestaltet hat. Eigentlich jede Ayah, wenn du darüber nachdenkst, wirst du immer einen Beweis dafür sehen, dass dieses Buch nie von einem Menschen sein kann. Es geht darum, dieses Buch, das ist nicht so, dass es irgendwo einen versteckten Beweis gibt. Schon bevor der Koran überhaupt gekommen ist, wussten die Nicht-Araber und die Araber ganz genau, dass das die Zeit von der Entsendung eines Propheten ist. Sie wussten das ganz genau. Die Christen und die Juden, die hatten das in ihren Büchern drinnen. Sie wussten ganz genau, was Sache ist und was passieren wird und so weiter. Sie haben nicht erwartet, dass er von den Arabern sein wird. Das haben sie nicht erwartet. Aber sie wussten. Das heißt, es gibt zig Beweise. Die Beweise sind, die kannst du nicht zählen. Wenn du 20, 30 Jahre lang den Koran studierst, dann kommst du jede Woche auf irgendetwas Neues drauf. Wo du dir jede Woche sagst, das kann niemals von einem Menschen sein, das Buch. Und das haben wir hier in dem Beispiel auch. Ayat Muhkamat, Ayat Mutashabihat. Du hast solche und solche Verse. Und Allah Ta'ala erklärt uns das auch durch seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, also in der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der uns das, dieselbe Sache eigentlich auch erklärt hat. Und zwar hat er gesagt, in dem Hadith, der bei Al-Bukhari, rahimahullah, überliefert wird von An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, Al-Halalu bayyinun wal-Haramu bayyin. Das Erlaubte ist klar. Das ist deutlich, das ist klar. Wal-Haram, das Verbotene, ist auch klar. Das ist ganz deutlich. Das heißt, es gibt klare Sachen. Es gibt klares Verbotenes und es gibt klares Erlaubtes. Es ist deutlich. Wenn du es ansiehst, weißt du, das ist verboten, das ist erlaubt. Aber es gibt noch einen anderen Teil. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشَبَّهَات. Da haben wir wieder dieses Wort. شَبَه مُتَشَابِهَات مُشَبَّهَات. Und in einer Riwaya sagt er وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ. Also genau dasselbe Wort wie im Koran. Zwischen den beiden, zwischen dem eindeutigen Halal und dem eindeutigen Haram, dazwischen ist eine Spanne, ein ganzer Bereich. Und dieser Bereich, das sind die Mushabbahat oder die Mushtabihat. Und in einer Riwaya bei Muslim, bei dem der Hadith ebenfalls überliefert wird, heißt es, وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ. Also Mushtabihat, selbes Wort, selbe Bedeutung, hat alles dieselbe Bedeutung. Also wieder Shabbah, das heißt, dazwischen sind Dinge, schau, du blickst es an, du siehst dir das an, du kennst den eindeutigen Halal und du kennst den eindeutigen Haram, aber diese Dinge, die haben für dich ein bisschen was vom Halal, ein bisschen was vom Haram. Und das fließt ineinander über, du kannst es nicht genau trennen, das ähnelt sich. Es ähnelt ein bisschen dem Haram, aber es ähnelt auch ein bisschen dem Halal. Du kannst es nicht unterscheiden. Zwischen den beiden deutlichen Grenzen sozusagen, hast du diese unklaren Dinge. Bainahuma umurun mushtabihatun. Aber jetzt kommt was Interessantes, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Er sagt nämlich, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Diese umur mushtabihat, das heißt diese unklaren Dinge, diese mehrdeutigen, die sie nicht genau unterscheiden können. Viele Menschen kennen sie nicht. Viele Menschen wissen nicht darüber Bescheid. Viele Menschen wissen nicht, wie sie das einteilen sollen. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Und das ist sehr interessant, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier gesagt, viele der Menschen kennen sie nicht. Aber er hat nicht gesagt, alle Menschen kennen sie nicht. Und was heißt das? Das heißt, mit den Mutashabihat ist nicht gemeint, dass es einfach niemand verstehen kann. Es gibt schon Leute, für die sind diese Ayat nicht Mutashabihat. Für sie sind sie deutlich. Und genauso das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier angesprochen hat. Es gibt Dinge, die sind nicht klar, aber für manche Leute sind sie klar. Für wen sind sie klar? Für die Gelehrten. Nicht für jeden Gelehrten. Und es ist auch nicht für jeden Gelehrten jede Sache klar. Aber was soll das bedeuten? Was heißt das? Das heißt, dass eine Sache jetzt von diesen Umur Mushtabiha ist, das heißt zwischen dem eindeutigen Halal und dem eindeutigen Haram, das ist eine Sache, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Für den einen Menschen ist das Mushtabih. Für den ist es nicht klar. Es ist irgendwo zwischen Halal und Haram, zwischen erlaubt und verboten. Aber für einen anderen Menschen ist es eine klare Sache. Für den ist es eindeutig verboten oder eindeutig erlaubt. Und auch daran sehen wir einmal mehr wieder dasselbe wie das, was wir in der Ayah gesehen haben. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das erklärt und er hat tausende solcher Aussprüche gemacht. Und er selber hat gesagt, Utitu Jawami al-Kalim. Mir wurden die umfassenden Worte gegeben, die sammelnden Worte. Die Gelehrten sagen, das sind ganz kurze Worte, mit denen ganz viel ausgesagt wird. Und jetzt hör dir mal dieses Wort an. Hör dir diesen Kalam an, diese Aussage. Das Erlaubte ist eindeutig und das Verbotene ist eindeutig. Das heißt, das Erlaubte ist klar und das Verbotene ist klar. Und zwischen ihnen beiden sind unklare Dinge, die viele Menschen nicht kennen. All das, was ich jetzt erklärt habe, ist daraus zu verstehen. Dass es viele Menschen gibt, die das nicht verstehen, weil ihnen das notwendige Wissen fehlt. Dass das nicht in den Dingen selbst liegt. Allah Ta'ala hat die Dinge klar gemacht. Natürlich, eines ist Haram, eines ist Halal. Aber es wissen nicht alle Menschen. Aber manche wissen es schon. All das ist in dem kleinen Satz drinnen. Und welcher Mensch redet so? Welcher Mensch redet so, wenn er nicht Wahid bekommt? Du kannst das ganz klar unterscheiden. Wenn du irgendeinen Ausspruch hörst und du hörst die Rede vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, kannst du in der Regel schon mit wenig arabischer Sprache sehr deutlich unterscheiden, dass das nicht die Aussage vom Propheten ist und das schon die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir sehen also, es gibt diese eindeutigen Ayat, es gibt die mehrdeutigen Ayat. Es gibt das deutliche Verbotene und das deutliche Erlaubte. Und dazwischen gibt es Dinge, die viele Menschen nicht verstehen. Und wie es in dem Hadith auch weiter erklärt wird, ihr kennt den Hadith, es ist ein bekannter Hadith, dass man sich eben vor dem Haram fernhalten soll. Das heißt, man soll sich davor hüten und man soll sich davon fernhalten. Und so kann man ihm im Endeffekt entgehen. Und speziell ist es wichtig, wenn du deinen Din erforschen willst, wenn du den Haq, das heißt die Wahrheit, herausfinden willst. Heute haben wir Leute, die zum Beispiel, wie wir gehört haben, Dinge herausstellen wollen, die eigentlich irrsinnig sind. Das heißt, die den Grundlagen des Islam eigentlich diametral gegenüberstehen. Das heißt, die widersprechen den Grundlagen des Islam völlig. Wie zum Beispiel die Idee, dass ein Mensch, der ein Polytheist ist, das heißt ein Muschrik, dass er auch Muslim sein kann. Also ein Monotheist. Das ist eine irrsinnige Aussage. Aber es gibt Leute, die haben diese Idee von irgendwo bekommen. Das heißt, sie sind damit aufgewachsen. Sie haben sie von ihrem Scheich, von ihrem Vater, von ihrer Mutter, egal von wem, von der Gesellschaft, von der Schule. Und dann beißen sie sich daran fest. Natürlich wollen sie auch nicht akzeptieren, dass viele Menschen, die zum Beispiel diesen Schirk machen, diesen Polytheismus, dass sie dann in Wirklichkeit keine Muslime sind und nicht auf unserem Dien und dass sie keinen Freischein haben, ins Jannah zu kommen. Das ist schwer für sie zu akzeptieren, dass nicht jeder Ägypter ins Paradies kommt und nicht jeder Saudi und nicht jeder Jordanier, nicht jeder Indonesier oder sonst irgendwer oder Pakistani. Weil das ist ja das, was die Menschen heute glauben, die sich zum Islam zählen. Die glauben ja, sie haben ein Geburtsrecht. Wenn sie Yaum al-Qiyamah kommen, dann sagen sie ja, in meinem Pass ist drinnen gestanden Muslim. Also gehe ich jetzt durch die Tür für die Muslime ins Jannah, ins Paradies. Dass das nicht so ist, das ist dann ein bitteres Erwachen. Und weil das für die Leute bitter ist, wollen sie das nicht runterschlucken. Das ist hart, hart zu akzeptieren. Und was machen sie dann? Was machen sie? Sie sagen dir nicht, viele von ihnen sagen dir nicht, na gut, dann brauche ich den Koran nicht, nein. Sie sagen, natürlich glaube ich an den Koran, ich glaube sogar mehr daran als du. Aber Allah hat im Koran dies und jenes gesagt und schau, und der Prophet, da gibt es einen Hadith und so weiter. Ohne jetzt nähere Beispiele dafür zu nennen, weil dafür haben wir keine Zeit in dieser Khutba. Aber so gehen die Menschen auch in dieser Sache vor und eigentlich in jeder Sache. Natürlich, die Grundlagen, jedes Dien, die Grundlagen von der Religion, mit der Isa a.s. entsandt wurde, also Jesus, und mit der Ibrahim, also Abraham, entsandt wurden, a.s. jami'an, und genauso der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Diese Religionen sind alle nach und nach verfälscht worden. Immer mehr von den Menschen und in den Köpfen der Menschen und in ihrem Leben, wie sie das gelebt haben. Und wie haben sie das gemacht? Haben sie einfach das Buch von einem Tag auf den anderen einfach hinter ihren Rücken geworfen? Nein, so einfach war das nicht. Das ist ein Prozess über Jahrhunderte. Stück für Stück nehmen sie irgendwelche Ayat und dann auf einmal ist das jetzt die neue Sache. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine mehrdeutige Ayat oder ein mehrdeutiger Hadith. Und das muss uns klar sein. Wenn es Muhkamat im Din gibt, das heißt, es gibt eindeutige Dinge, an denen du nicht herumspielen kannst, was glaubt ihr dann, was mit den Grundlagen vom Din ist? Was glaubt ihr dann, was mit dem Tauhid ist, mit dem Monotheismus? Glaubst du, dass du damit herumspielen kannst? Glaubt ihr, dass das wird von den Mutashabihat sein, die Dinge, die unklar sind für die meisten Menschen? Die Dinge, die nur mehrdeutig sind und nie eindeutig besprochen wurden und beschrieben wurden im Koran? Kann das sein? Das ist unmöglich. Natürlich muss das, was in der Botschaft am wichtigsten ist, muss auch am deutlichsten erklärt sein. Und deswegen kann es unmöglich sein, das heißt, bevor du überhaupt dir die Argumente von den Leuten anhörst, bevor du sie vergleichst, bevor du diese Verse oder diese Beweise, die sie bringen, diese Scheinbeweise, diese Shubuhat, deswegen nennt man sie auch Shubuhat, genau wie in dem Hadith, genau wie in der Ayah, Mushtabihat, Mushabbahat, Mushtabihat, Mutashabihat, Shubuhat. Scheinbeweise, sie sind keine echten Beweise. Sie holen sich die falsche Bedeutung aus einer mehrdeutigen Aussage heraus. Sie reißen sie aus dem Kontext des Koran und der Sunna. Sie reißen sie heraus aus dem Koran und der Sunna. Und dann missbrauchen sie diese mehrdeutigen Texte. Bevor du noch etwas hörst, wenn einer zu dir kommt und dir sagt, ich habe einen Hadith gehört und in dem Hadith wird erklärt, dass man Jesus anbeten darf. Mal angenommen, was wirst du sagen? Wirst du sagen, oh, das muss ich mir jetzt ansehen. Weil wenn das stimmt, wenn das jetzt stimmt, dann muss ich meinen ganzen Dien ändern. Das ist ein Hadith und der ist dann vom Propheten, fährt die Eisenbahn drüber. Da kannst du nichts mehr machen. Kann das sein? Das muss sich der Muslim natürlich denken. Das Ganze ist ja kein Spaß. Der Dien hat Kulliyat, das ist das, was die Gelehrten immer wieder erklärt haben. Und wie gesagt, wir brauchen nicht die Erklärung von den Gelehrten für solche Dinge, das ist eindeutig. Jeder Mensch, der den Koran nur halbherzig liest, der weiß das. Die Sachen sind eindeutig. Das ist die Grundlage des Islam, das zieht sich durch den ganzen Koran und durch die ganze Sunna. Kann es sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Ausspruch tätigt, sein ganzes Leben lang, 23 Jahre lang, verkündet er einen Dien mit einer zentralen Botschaft und dann gräbst du aus 10.000 Texten, gräbst du einen heraus und da steht dann drinnen, dass das alles falsch war, was er gesagt hat und dass du dem zuwiderhandeln musst und dass du alles verwerfen musst. Warum? Weil hier ist jetzt ein Ausspruch. Ist das möglich? Nein, natürlich nicht. Der Muslim muss sich darüber im Klaren sein. Er muss sofort sagen, dass es entweder von den Mutashabihat, das heißt, es hat mehrere Bedeutungen, aber du hast es falsch ausgelegt, verkehrt. Du hast es im Gegensatz zum gesamten Din ausgelegt. Und du musst es aber eigentlich konform mit dem gesamten Din auslegen. Du musst es in Übereinstimmung bringen. Du musst die beiden deckungsgleich machen, so wie zwei Schablonen. Du legst die eine über die andere, passt. Ja, aber wenn du es nicht, wenn du es verkehrt drüber legst oder eine andere drüber legst, passt es nicht. Es passt nicht. Dann darfst du das nicht tun. Und es gibt heute viele Leute, die machen das nicht mit irgendeiner Sache. Da geht es nicht um irgendeine Sache, die nicht so bedeutend ist wie die Grundlage des Din, sondern da geht es um die Grundlage des Din. Sie entstellen den ganzen Din und verdrehen ihn. Warum? Weil sie angeblich irgendeinen Hadith gehört haben. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass dieser Hadith überhaupt nicht von den Mutashabihat ist, sondern dass er gar nicht richtig ist. Es ist also kein Hadith, sondern er wurde falsch überliefert. Und wenn du dir das ansiehst, dann siehst du das auch und erkennst es. Wir sehen also daran, der Muslim muss diese Muhkamat kennen. Er muss die Kulliyat kennen. Er muss diese fest gegründeten Dinge und speziell die am festesten gegründete Sache im Din. Das heißt, die Grundlage seines Din, die muss er kennen. Und wenn er sie einmal kennt, wenn er sie einmal verstanden hat, dann lässt er sich von niemandem irgendwie den Kopf verdrehen. Dann kann niemand herkommen und ihm irgendeine Geschichte von irgendeiner obskuren Überlieferung bringen, die angeblich existiert und angeblich den ganzen Din widerlegt. Das kann nicht sein. Der Muslim, der thabit ist in seinem Herzen, der fest gegründet ist, einen festen Iman hat, der sagt sofort, ich kenne meinen Din. Ich weiß, was der Asl von diesem Dien ist. Ich weiß, was die Grundlage ist. Das, was du sagst, der Muschrik kann ein Muslim sein. Kann nie sein. Mustahil. Unmöglich. Weil sonst müssten wir gleich alle Christen oder Juden oder Götzendiener oder Kuhanbeter oder sonst irgendwas werden. Da geht das vielleicht. Aber in unserem Dien geht das nicht. Unmöglich. Und deswegen bitte ich Allah Ta'ala am Ende dieser Khutbah, dass er uns die Kraft gibt, dass wir immer an diesem Muhkamat festhalten. Und dass wir die Grundlage unseres Din richtig verstehen und richtig studiert haben, dass er uns das Wissen gibt und auch die Kraft und die Fähigkeit, dieses Wissen umzusetzen. Allahumma amin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arina al-batila batila warzuqna jtinaba. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ahdina as-sirata al-mustaqim. Allahumma ahdina wahdi bina waj'alna hudatan muhtadin. لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله